Bevor es losgeht, kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Nachdem diese Folge die Kraft von Verbundenheit heißt, ist es nochmal eine schöne Gelegenheit, dich daran zu erinnern, denn am kommenden Dienstag, am 9. April, gebe ich wieder ein Live-Webinar zum Thema People-Pleasing, wo wir auch im digitalen Raum die Kraft von Verbundenheit wieder unglaublich spüren werden. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich verlinke dir die Anmeldung hier in den Shownotes und jetzt geht's los.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag im Frühling mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt ein schönes und im besten Fall erholsames und nervensystemfreundliches Wochenende vor euch. Meine Gäste in dieser Folge sind gern gesehene und herzlich willkommene Wiederholungstäter. Wir hatten nämlich schon im Dezember ausgemacht, dass es eine Fortsetzung unseres ersten Gesprächs geben wird. Nachdem wir gemeinsam versucht haben, der Quantenphysik ein wenig auf die Schliche zu kommen, sprechen und philosophieren wir heute über die große Kraft, die in der Verbundenheit steckt, den sogenannten Common Sense, was eigentlich ein so schöner Begriff ist, der allerdings ein wenig aus der Mode geraten ist. Was haben nun Physik, Quantenphysik, Philosophie und Verbundenheit miteinander zu tun? Darüber werden wir in der kommenden Stunde uns ein wenig austauschen. Verbundenheit, so viel sei vorab gesagt, ist sehr viel mehr als ein wohlig klingendes Wort oder eine hübsche Idee. In der Verbundenheit steckt tatsächlich eine unglaubliche Kraft, die hundertfach wissenschaftlich belegt ist. Wir dürfen uns wieder viel mehr daran erinnern, sie uns zunutze zu machen, gerade in den Zeiten, in denen wir leben. Denn zusammen wäre vieles leichter. Wie der Wissenschaftsjournalist, Autor und Physiker Ulrich Schnabel in seinem aktuellen und gleichnamigen Buch beschreibt. An seiner Seite auch dieses Mal wieder die Philosophin, Autorin, Rednerin und weit über den Tellerrand hinausblickerin Dr. Nathalie Knapp. Ich freue mich auf die zwei. Herzlich willkommen.
Hallo Frau Kleff, schön.
Hallo Frau Kleff.
Schön, dass es so schnell wieder geklappt hat. Ich habe mich sehr gefreut auf unsere Wiederholung, nachdem der Austausch mit Ihnen beiden einfach so unglaublich klug und vergnüglich war beim letzten Mal. Ich würde gerne mal einsteigen mit der ganz simplen Frage, ist der Mensch eigentlich besser als sein Ruf?
Ja, der Mensch ist definitiv besser als sein Ruf. Der Mensch, und das muss man von Anfang an verstehen, ist im Unterschied zu allen anderen Tieren ein Möglichkeitswesen. Und das bedeutet, dass wir immer die Möglichkeit haben, gut zu sein. Und sehr viele Menschen nutzen die auch. Das Problem ist nur, dass wir uns in den letzten Jahrhunderten eine Geschichte über uns selbst erzählt haben, die nicht so förderlich war. Wir haben uns nämlich erzählt, die Natur sei ein grausamer Ort, in der immer der oder die Stärkere gewinnt. Und das hat die Konkurrenzsituation immer mehr verschärft, weil wir verhalten uns dann entsprechend der Geschichte, die wir uns über uns erzählen. Alle anderen Tiere können sich keine Geschichte über sich ausdenken. Wir können das. Und erst in den letzten Jahren hat die Forschung wieder angefangen, in eine andere Richtung zu gehen und dabei festgestellt, dass das so alles gar nicht stimmt und dass das ganze Leben im Kern auf Verbundenheit beruht. Und wir lernen erst langsam erst wieder in diese neue Geschichte reinzuwachsen. Und deshalb finde ich es auch so unendlich wertvoll, dass Ulrich Schnabel dieses Buch geschrieben hat, weil man glaubt am Anfang so, ja, Gemeinschaft, weiß ich doch, wir sollen nett zueinander sein. Aber es geht eben um sehr viel mehr. Es geht darum, dass das Leben von Grund auf was anderes ist, als was wir glauben. Und da muss man erst wieder reinwachsen.
Ja, vielleicht kann man noch ergänzen, Nathalie hat vollkommen recht, das Leben beruht auf Kooperation. Auch die ganze Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Kooperation. Und vielleicht sagen jetzt manche Hörerinnen und Hörer, ja, aber wir sehen doch momentan die Tendenzen Egotum und wir erleben auch weltweit nicht unbedingt viel Kooperation. Und das stimmt zum einen, klar, wir haben Kriege, Krisen, Katastrophen und so weiter. Aber das Interessante ist ja, dass die allermeisten Menschen, auch Menschen in Krisengebieten, Menschen in Kriegsgebieten, die wollen ja keinen Krieg. Ja, es sind wenige Einzelne, die sich ausleben, die häufig die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und die den Eindruck erwecken, alles, es ginge nur um das Recht des Stärkeren, es ginge nur um die Egoisten. Wir sehen aber auch in Deutschland zum Beispiel mit den Demos gegen rechts, wo plötzlich die vorher schweigende Mehrheit mal aufsteht und sagt, nee, wir wollen aber was anderes, wir haben andere Werte, und das finde ich wahnsinnig wertvoll, hoffnungsvoll, und da kann auch ein anderes Bewusstsein wachsen.
Mhm. Hoffnungsvoll ist genau auch der Begriff, der mir in den Sinn gekommen ist, nachdem ich Ihr wunderbares Buch gelesen habe, lieber Herr Schnabel. Jetzt würde mich trotzdem interessieren, wie kommt denn ein Physiker und ein Wissenschaftsjournalist auf die Idee, ausgerechnet ein Buch über den Common Sense oder die Gemeinschaft und die Verbundenheit zu schreiben? Und vielleicht, gleich anschließende Frage, vielleicht eher an Sie, Frau Knapp, oder an Sie beide, wie passt die Quantenphysik dazu?
Ja, die passt sogar sehr gut dazu, und es ist gar nicht so verwunderlich. Also die Quantenphysik ist ja sozusagen die Physik der Verbundenheit, wenn Sie so wollen. Die klassische Physik, die Mechanik, die hat so mit einzelnen Objekten, mit Kügelchen, mit Wägelchen, die eine schiefe Ebene hinunterfahren und so weiter zu tun. Das sind so Einzelobjekte. Und die Quantenphysik beschäftigt sich eher mit Systemen von Atomen, Molekülen und so weiter. Und da stellt man fest, wenn man in diese Quantenwelt geht, dass die Beziehungen zwischen den Dingen viel wichtiger sind als die Einzeleigenschaften der Objekte. Man stellt sogar noch verrückter fest, dass die einzelnen Objekte, Atome, Elektronen und so weiter, gar keine festen Eigenschaften haben, unwandelbar, so wie wir uns das vorstellen, sondern die Eigenschaften hängen je vom Umfeld ab oder je von der Versuchsanordnung. Also das haben wir ja im letzten Podcast ausführlich besprochen. Mal sind die Elektronen wie so kleine feste Billardkügelchen, und mal verhalten sie sich wie Wellen, die überall im ganzen Raum sind. Und wenn ich das vom einzelnen Objekt her denke und sage, ja, wie kann das sein, dass es einmal so ist und einmal so, dann finde ich, dann ist das ein Paradox. In dem Moment, wo ich das aber als Gesamtsystem betrachte und mir anschaue, in welchem Umfeld agiert das Objekt, ja, dann bekomme ich eine Physik der Beziehungen. Und das ist die Quantenphysik. Und ich glaube, die kann man sehr gut auch auf das soziale Miteinander übertragen, denn wir sind als Menschen ja nicht nur Individuen mit einzelnen Eigenschaften, sondern wir sind auch immer bestimmt oder geprägt von dem Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und ich glaube, darauf den Blick zu richten, das ist etwas, was wir heute zunehmend brauchen, weil wir in Gesellschaften agieren, in denen diese sozialen Kräfte unheimlich stark sind, und wir verstehen die aber oft nicht richtig. Und das war der Versuch, dieses Feld mal auszuleuchten.
Ich finde auch, dass dieses Bild von Welle und Teilchen unheimlich hilfreich ist, um zu verstehen, wer ich selber bin, weil jedes Ich hat sowas wie eine Innenseite, das ist so mein Teilchenaspekt, und es hat eine Außenseite, das ist mein Wellenaspekt, und der wird im Moment ganz häufig vergessen. Also wenn wir sagen, ich möchte mich finden, dann glauben wir, es sei dieser feste Kern, das, was ich immer bin. Aber ich würde mal sagen, zu 75%, mit Außenseite meine ich übrigens nicht, wie ich aussehe, sondern ich meine genau diesen Verbundenheitsaspekt. Ein großer Teil meiner selbst besteht aus Resonanzen mit der Welt, mit anderen Menschen. Und wenn das nicht so wäre, dann könnten wir uns jetzt heute hier nicht unterhalten, wir könnten uns nicht verstehen, wir könnten gar nichts tun eigentlich. Das heißt, ich bin einerseits, und Sie sind und alle, die uns zuhören, jeder von uns ist absolut einzigartig. Ja, keinen von uns gibt es in irgendeiner Kopie. Und gleichzeitig ist ein großer Teil von uns permanent miteinander verbunden. Und das nenne ich immer die Außenseite des Ich. Und wir müssen uns um beide Seiten kümmern, unsere Innenseite und unsere Außenseite. Erst dann sind wir ganz, und erst dann kann das Leben irgendwie gut werden.
Es geht übrigens jetzt nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen und sagen, also der soziale Aspekt ist wichtiger als der individuelle. Das ist eher wie einatmen und ausatmen. Ja, also fragt man auch nicht, ja, was ist jetzt wichtiger? Müssen wir eher einatmen oder müssen wir eher ausatmen? Es geht natürlich um die Balance. Also ich kann ja nur dann wirklich wissen, was ich, wer ich bin, was mich treibt, wenn ich auch um diese Kräfte weiß, die da von außen an mich sozusagen herangetragen werden, die vielleicht auch manchmal, die will ich ja vielleicht auch gar nicht. Also sich klar zu werden, in welcher Weise man von außen beeinflusst wird, ist total essentiell, um sozusagen sein wahres Ich zu finden.
Auch die Tatsache zu wissen, inwiefern ich das Außen beeinflusse, denn das ist ja die umgekehrte
die
Bewegung.
Umgekehrte Seite,
wenn ich
genau.
das begreife, dass ich von außen was reinkommt, dann begreife ich auch, dass ich was geben kann, dass ich permanent Impulse geben kann, die wirksam sind und dass es gar nicht die Möglichkeit gibt. Man hat ja ganz oft das Gefühl, was kann ich schon ausrichten? Jede Menge. Und das ist wirklich wissenschaftlich bewegt, weil wir diese Außenseite haben, die immer in Kontakt ist mit dem Rest der Welt und die permanent wirksam ist.
Deswegen der kurze und wahrheitsallumfassende Satz, Frieden beginnt in dir.
Ja, in der Tat. Klar,
oder?
Weil also wenn sobald wir anerkennen, dass wir eben nicht abgetrennt sind von den anderen, sondern auf vielfältige Weise verbunden sind, dann ist völlig klar, dass das, was ich in mir kultiviere, dass das automatisch alle Menschen beeinflusst, mit denen ich zu tun habe. Ja, dass jeder, der eine Familie hat, weiß das. Also wenn man genervt ist, dann breitet sich die Genervtheit sozusagen in der ganzen Familie aus. Und umgekehrt, wenn man entspannt und friedlich ist, dann ist das auch eine Stimmung, die abfärbt. Und das macht aber nicht bei der Familie Halt, sondern das geht dann weiter, die Freunde der Familie, die Freunde der Kinder und so weiter, auf die überträgt sich das ja auch. Und das ist sogar in Studien auch nachgewiesen, das kann man sogar regelrecht quantifizieren. Und das zeigt, man ist wirklich wie so eine Welle, die um sich herum eine Aura oder eine Welle von Einfluss erzeugt. Und wenn man sich das klar macht, dann verändert sich der Blick auf die Welt.
Das ist übrigens meine Lieblingsstudie der Netzwerkforschung. Die nennt sich Framingham Heart Study. Und da wollte man ursprünglich untersuchen, wie sich Herzkrankheiten, ob das die auch einen sozialen Aspekt haben. Und man hat damit sehr früh begonnen, Daten zu sammeln, nämlich schon 1948 in Amerika, in einem
Wahnsinn.
Viertel. Und da ist circa 5000 Leute, die leben in diesem Viertel. Und man sammelt deren Daten, also wie geht's denen gesundheitlich, aber auch in ihren Beziehungen, wie oft machen die Sport, alles was so ein Mensch, geben die Auskunft seit 1948 bis heute schon in der dritten und vierten Generation. Und da hat man einen Irrsinnsdatenschatz und da hat man irgendwann alle möglichen Untersuchungen gemacht mit diesem Datenschatz und einmal dann eben auch gefragt, ja plötzlich entdeckt, oh, da bilden sich in dieser Gemeinschaft irgendwie so Inseln. Inseln, in denen Menschen glücklicher sind, in denen Menschen mehr rauchen als an anderen Orten. Und da wollte man natürlich wissen, wie kommt es dazu? Ja, wie beeinflussen die sich gegenseitig? Kennen die Glücklichen sich alle und die Unglücklichen? Aber nein, das war nicht der Fall. Die beeinflussen sich allein dadurch, dass sie irgendwie in der Nähe voneinander wohnen. Und dann haben die das wirklich quantifiziert und gesehen, dass jeder Kontakt, den jemand hat mit jemandem, bis ins dritte und vierte Glied weiterwirkt. Das heißt, wenn wir jetzt Kontakt haben, mal angedacht, es würde uns niemand zuhören, dann würde das nicht nur, ja, Kati Kläffs Impulse würden nicht nur mich beeinflussen, sondern eben auch mein Friseur, dessen Steuerberater und dessen Mutter. Also immer 3 bis 4 Leute mehr. Und das bedeutet am Ende, dass jeder von uns einen unglaublichen Einfluss hat. Es sind bei 100 Kontakten die Woche, weil sich das exponentiell dann potenziert, bis zu 100 Millionen Menschen. Das ist absurd viel. Und wenn man das mal weiß, dann weiß man eben, dass es nicht egal ist, ob ich eine Wut einfach irgendwo platziere oder ob ich freundlich bin. Das ist einfach nicht egal, weil wir permanent mit unseren Impulsen Netzwerkeffekte erzeugen.
Ich habe eine Gänsehaut am ganzen Körper. Mir stehen überall die Haare zu Berge. Das ist ganz wunderbar und das ist immer ein gutes Zeichen bei mir. Weil ich finde, dass wir in so Zeiten leben, die natürlich wahnsinnig aufwühlend sind, wo uns die Ungewissheit auch so bewusst wird. Natürlich haben wir nie Gewissheit gehabt in unserem Leben. Wir haben es nur gedacht. So, und jetzt kriegen wir es halt so um die Ohren gehauen. Aber das ist ein Thema für die nächste Podcast-Folge. Ich finde es nur so interessant, weil dieser Satz oder ich sage jetzt mal diese Behauptung, wie gespalten die Gesellschaft ist, das ist ja ein Satz, der so seit 3, 4 Jahren in aller Munde ist. Und ehrlich gesagt, ich bin da gar nicht so sicher. Ich erlebe die Welt doch ganz anders. Und es würde mich jetzt mal interessieren, wie Sie beide denn die Gesellschaft, die sogenannte, gerade empfinden.
Ja, ich glaube, Sie haben völlig recht. Das ist eine Erzählung von der gespaltenen Gesellschaft, die aber nicht der Wahrheit entspricht. Es gibt auch Daten dazu von dem Soziologen Steffen Mau, der sehr ausführliche Studien angestellt hat und festgestellt hat, dass in vielen wichtigen Fragen es eine sehr große Mehrheit gibt, die sich einig ist. Also zum Beispiel, wenn Sie die Menschen fragen, wollen Sie eine bessere Klimapolitik, dann sagen 70-80% ja. Bei ganz vielen anderen Dingen wollen Sie, dass wir mit eine gute Flüchtlingspolitik machen, dass wir auch Migranten bei uns akzeptieren und so weiter. Da sagen auch 60-70% sagen ja und so weiter. Also in wesentlichen Fragen sind wir uns viel einiger als gedacht. Aber es gibt natürlich auch immer ein paar lautstarke Abweichler, die viel Alarm machen und die häufig auch viel Aufmerksamkeit in den Medien bekommen. Mhm. Und dadurch entsteht dann oft der Eindruck, es gäbe total gespaltene Stimmungen, was aber gar nicht der Wahrheit entspricht. Und ich glaube, das ist wirklich auch, hat wieder mit der Frage zu tun, welche Erzählung erzählen wir uns selbst, was Nathalie am Anfang sagte. Ja, also das ist auch so ein schönes Narrativ, die gespaltene Gesellschaft. Da kann man die eine Seite und die andere Seite gegeneinander stellen, auch in Talkshows. Da werden ja nicht Leute eingeladen, die gemeinsam versuchen, eine Lösung für ein Problem zu finden, sondern in einer Talkshow, das ist ein Unterhaltungsformat, da lädt man Leute ein, die sich möglichst heftig streiten. So, damit möglichst viel
Emotion
entsteht.
Macht
halt Quote, genau. Und dadurch entsteht aber der Eindruck, wir stehen uns total unversehentlich gegenüber. Leute, die eher konstruktiv sind, die dann sagen, okay, jetzt lass uns mal überlegen, wir haben diese unterschiedliche Meinung, aber wie könnten wir zu einem Konsens kommen? Ja, die werden Sie in Talkshows eher nicht finden. Das ist ein bisschen langweilig. Ja. Mhm. Und dadurch entsteht aber ein völlig falscher Eindruck. Und ich bin überzeugt, dass wir deswegen einen anderen Blick auf die Gesellschaft brauchen. Wir brauchen eine andere Erzählung.
Und es ist wirklich ein großartiger Befund von Steffen Mau, ja, dass er zeigt, dass wir uns beispielsweise in der Frage, ob wir in einer Demokratie leben wollen, wirklich zu ganz, ganz großen Teilen einig sind. Und auch wir sind uns oft nicht einig darüber, wie der Weg dahin sein soll. Und das ist gut so, weil man auch das weiß, dass vielfältige mögliche Herangehensweisen das Ergebnis am Ende besser machen. Die ganze Evolution, also Vielfalt ist das Erfolgsgeheimnis der Evolution. Ohne wären wir nie so weit gekommen. Deshalb ist es auch gut, dass wir unterschiedliche Ansichten zu Themen haben. Die Frage ist eben nur, ob die Wut plötzlich überhand nimmt. Und da hat er eben auch rausgefunden, dass es so Triggerpunkte gibt. So bestimmte Themen, wenn die angesprochen werden, explodieren die Leute, obwohl sie sich eigentlich einig sind in den Kernfragen. Und da, finde ich, kann man gut mit sich arbeiten, weil man spürt selber, dass es so Themen gibt, ja, wo sowas in einem hochkocht. Und da beginnt dann eben die Arbeit zu sagen, Moment, alles ist nicht ganz so einfach, wie es aussieht. Jetzt hör erst mal zu. Und da muss jeder von uns dran arbeiten.
Ja, und das ist natürlich nicht leicht, das muss man zugeben. Also es klingt toll, wenn man sagt Vielfalt, vielfältige Meinungen und so. Aber die Herausforderung besteht eben darin, diese vielfältigen Meinungen in ein Gespräch zu bringen. Also auch sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die eine andere Meinung haben als man selbst. Und die nicht abzuqualifizieren und zu sagen, mit dem rede ich nicht, sondern zu versuchen, trotz der unterschiedlichen Meinungen einen gemeinsamen Nenner zu finden. Mhm. Und das ist eine gewisse Anstrengung, ja, weil wir alle erleben, wenn jemand, deswegen rede ich zum Beispiel gerne mit Nathalie und deswegen mache ich auch gerne diese Sendung mit Nathalie, weil Nathalie häufig Dinge anders sieht als ich. Mhm. Und wir streiten uns auch häufig, ja, weil jeder dann das Gefühl hat, ja, aber meine Sichtweise ist doch die richtige. Und in dem Moment, wo man über diese Gegenüberstellung hinauskommt und sagt, okay, also lassen wir das jetzt mal so stehen, wie könnte denn eine dritte Möglichkeit aussehen, ja, die nicht nur entweder du hast recht oder ich habe recht, sondern wie sieht die Synthese aus? Dann wird's interessant und dann wird's unheimlich bereichernd. Und das dauert aber so seine Zeit und das erfordert auch eine gewisse Mühe, die man da rein investieren muss. Also ich wollte das nur sagen, um klarzumachen, dass diese Verbundenheit, von der wir immer reden, von der wir jetzt hier die ganze Zeit geredet haben, das heißt nicht Friede, Freude, Eierkuchen und alle sind einer Meinung und ach wie nett, sondern das erfordert auch eine gewisse Arbeit. Das ist wie mit einer guten Beziehung. Ja, eine gute Beziehung erkennt man ja nicht daran, dass die Leute nie streiten würden, sondern man erkennt sie daran, dass die Leute auf eine gute Weise miteinander streiten.
Mhm. Und dass sie bereit sind, sich aufeinander einzulassen und sich zuzuhören. Und das ist im Grunde genommen der Unterschied zwischen einem Kollektiv und einer Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft lässt nicht nur zu, sondern möchte gerne, dass jeder seinen eigenen Standpunkt hat, seine eigene Aufgabe in der Welt, seinen eigenen Wert. Und gleichzeitig besteht diese Verbundenheit, so dass sich diese Dinge ergänzen können und zu mehr werden, ja, als die Summe der Teile. Und ein Kollektiv erwartet, dass das eigene aufgegeben wird zugunsten einer gemeinsamen Identität. Und das erlebe ich oft, beispielsweise, wenn Fußballspiele sind, und ich in die S-Bahn muss und die sind schon betrunken, dann verhalten die sich oft so, wie sich die Einzelnen nicht verhalten würden, weil sie wie ihre eigene Art diesem Kollektiv unterordnen. Und dann wird's nicht gut. Also Gemeinschaft meint eben nicht Kollektiv, sondern dass jeder bei sich bleiben kann und seines einbringen kann.
Ja, Fußball ist eigentlich ein gutes Beispiel. Da sehr erleben gutes, wir ja häufig diese Gegenüberstellung, also wer für FC Bayern ist, der ist gegen Leverkusen und umgekehrt. Sie sind sich spinnefeind. Der Witz ist aber, ein Fußballspiel ist ja nur möglich, wenn sie zwei Mannschaften haben. Also von einer höheren Warte aus gesehen, die brauchen einander, diese Mannschaften. Ja, es wäre völlig irre zu sagen, die eine muss weg, sondern nein, ein Spiel entsteht nur, wenn wir Mannschaften haben, die gegeneinander spielen. Und das zu erkennen, diese etwas, das ist dann sozusagen eine Ebene drüber, zu merken, hey, also auf der Ebene sind wir uns total einig, ja, auch wenn wir unterschiedliche Mannschaften unterstützen. Um diesen Schritt geht es eigentlich.
Das ist jetzt ein bisschen off-topic, das wäre mehr wahrscheinlich ein Thema für die Neurowissenschaften, aber manchmal frage ich mich, ob dieses ganze Wissen über das menschliche Gehirn, und ich weiß, es gibt in Großbritannien Grundschulen, die bringen das den Kindern schon bei, die bringen den Kindern bei, wie unser Gehirn funktioniert. Und es ist nun mal einfach eine Laune der Natur, dass unser Gehirn damit ausgestattet ist, immer Recht haben zu wollen. Und würden wir das wissen und würde man uns das beibringen und wir würden das einfach als gegeben hinnehmen und würden lernen, damit zu leben und unser Gehirn in gewissen Momenten ein bisschen mehr zur Ruhe zu bringen. Ich frage mich manchmal, ob da nicht vieles leichter wäre. Wir können ja nichts dafür. Es ist ja, wie wir gemacht sind. Also dieser Wille, Recht haben zu wollen.
Ich würde gerne was dazu sagen, weil ich lese gerade ein wunderbares Buch über die Kogi, die eine 4000 Jahre alte Kultur haben, die ganz und gar anders ist als unsere. Und das ist ein großer Schatz, weil es gibt kaum noch Kulturen, die sich so durchgetragen haben und so anders sind. Und da ist es offensichtlich überhaupt nicht so, weil die sich anders kultiviert haben. Unser Problem ist ja, dass wir als Forschungsobjekt immer den Menschen haben, der wir jetzt gerade sind.
Klar.
Aber der Mensch ist wirklich dieses Möglichkeitswesen. Dort ist es beispielsweise auch so, dass die Kinder überhaupt keine Spiele spielen, bei denen Konkurrenz eine Rolle spielt, weil Konkurrenz in dieser Gesellschaft einfach keine Rolle spielt.
Also, wie toll.
Ja. Das ist völlig verrückt und die haben auch offenbar dieses Problem nicht, dass jeder Recht haben will, weil die so eine große Wertschätzung des Einzigartigen und Eigenen haben und gleichzeitig eine große Wertschätzung der Gemeinschaft. Also es ist eine ganz differenzierte Kultur, nicht so ein einfaches Naturvolk, sondern philosophisch hochinteressant. Und mir hilft es immer wieder, mich daran zu erinnern, dass wir Möglichkeitswesen sind. Ja, dass auch unsere Gehirne entwickeln sich mit der Art, wie wir uns verhalten.
Und ja, absolut. Das stimmt.
Wir sind nicht gezwungen. Und trotzdem finde ich das unheimlich hilfreich, dass sich selber klar zu machen, dass wenn man mal konditioniert ist, wie wir es eben sind in unserer Gemeinschaft, auf immer Konkurrenz und so weiter, dass und schon kleinste Kinder sind darauf trainiert, schon die machen ja diese Sportspiele und alles, was sie einführt in unser Gesellschaftssystem, dass man dann lernen muss, sozusagen sich nicht alles zu glauben, was man denkt.
Also ich würde das total unterstreichen. Das Gehirn ist nicht per se so konditioniert, dass wir immer recht haben wollen. Ich glaube, das hat ganz viel mit unserer Kultur zu tun. Ich würde aber gerne was anderes über das Gehirn erzählen, was ein wunderbares Bild ist für das, was wir lernen müssen. Das Gehirn funktioniert nämlich auf zwei Arten. Das Gehirn ist einerseits die totale Diktatur im Gehirn und gleichzeitig ist es die totale Demokratie. Was heißt das? Also, wenn Sie eine Entscheidung treffen, dann gibt es bestimmte Zellen im Gehirn, die sozusagen als erste den Impuls geben und dann geht das wie so eine Kaskade, geht dieser Impuls durch das ganze Gehirn und alle anderen folgen dem. Das heißt, einer gibt die Richtung vor und alle anderen folgen, also totale Diktatur. Aber der Witz ist, es sind immer wieder andere Zellen, die das Startsignal geben. Je nachdem, um welche Aufgabe es geht, also ob ich was sehen will oder ob ich irgendwie was denke oder ob ich gerade mich verliebe oder im Fußballstadion gehe, das sind ganz unterschiedliche Zellen, die dafür sozusagen zuständig sind. Und es sind, also es gibt nie die eine Zelle, die immer an der Spitze ist, sondern die Diktatorenzelle ist im nächsten Moment der Straßenfeger und jemand anders übernimmt das Kommando. Und
Sie
diese
nutzen,
Flexibilität,
ne?
Ja, ich finde, das kann man vom Gehirn lernen.
Ja, das stimmt. Ja, das ist ein guter Punkt.
Ja, ist tatsächlich übrigens so, wie die Kogi ihre Gemeinschaft organisieren. Also da gibt es auch keine, da gibt es noch nicht mal ein Justizsystem, weil es offenbar nicht notwendig ist.
Spannend. Mhm. Vielleicht verraten Sie uns das Buch später, das würde ich auch in die Shownotes packen, weil ich kann mir vorstellen, da interessieren sich die Menschen für.
Ich würde mir wünschen, dass Sie mit Lukas Buchholz, der dieses Buch geschrieben hat, lange bei denen gelebt hat, mal ein Gespräch führen, weil ich finde das sensationell, was der zu erzählen hat.
Schreibe ich mir sofort auf. Schön, vielen Dank. Sie haben ja gerade in einem Nebensatz schon die, sage ich jetzt mal, die dunkle Seite der Verbundenheit, denn auch die gibt es kurz Klar. angesprochen. Ja. Da möchte ich aber erst im zweiten Schritt drauf einkommen, denn und vielleicht tauchen wir mal ein bisschen ein tiefer in Ihr wunderbares Buch, Herr Schnabel. Sie haben ja eine unendliche Palette an Studien, an Belegen, an Beweisen, an Untersuchungen geliefert, die die Wirksamkeit von Verbundenheit belegen. Die alle jetzt aufzuzählen wäre natürlich Quatsch. Wir wollen ja auch, dass die Menschen Ihr Buch lesen. Aber welche haben Sie denn nachhaltig am meisten beeindruckt? Oder haben Sie echt gedacht, wow, das hätte ich nicht gedacht?
Also was mich am meisten beeindruckt hat, ist die Vielzahl von medizinischen Studien, die nachweisen, dass im Umgang mit Krankheiten der soziale Beistand, also die Frage, habe ich Freunde, Familie, bin ich sozial gut mit eingebunden, dass das der, ja man möchte fast sagen, der wichtigste Faktor ist. Und das hat mich überrascht, wie gut das mittlerweile schon belegt ist und wie enorm die Evidenz ist. Also es gibt so eine Metastudie, in der 150 andere Studien verglichen wurden. Und das Ergebnis war, dass der Effekt von sozialer Verbundenheit stärker ist als der gesundheitliche Effekt, den Sie etwa erzielen, wenn ein starker Raucher das Rauchen aufgibt oder wenn Sie Sport treiben oder abnehmen. Also all diese typischen Gesundheitsfaktoren, die wir immer diskutieren, die verblassen gegenüber der Frage, bin ich alleine oder bin ich gut eingebunden? Also Einsamkeit macht Sie regelrecht krank. Auf allen möglichen Ebenen. Sie haben erhöhtes Herzinfarktrisiko, erhöhtes Krebsrisiko und so weiter. Und im Gegensatz Verbundenheit, also das Gefühl, gut vernetzt oder gut eingebunden zu sein, das ist ein wahnsinnig starker Gesundheitsfaktor. Und jetzt fragen vielleicht manche Leute, ja, wie viel Freunde brauche ich denn? Was heißt denn gut eingebunden? Und der Witz ist, das ist sehr subjektiv. Wenn Sie das Gefühl haben, es gibt 2, 3 Leute, die Sie nachts um 3 anrufen könnten, wenn Sie ein Problem haben, wenn es Ihnen schlecht geht, gibt es da Leute, die Sie anrufen könnten? Das ist ein guter Marker für dieses
ich
Gefühl.
Ich finde, einer reicht schon.
Einer ist gut, 2 sind besser, also wenn es da Leute gibt und wenn sie sagen, oh Gott, nee, also ich wüsste überhaupt niemanden und so, dann, ich glaube, dann wird es Zeit, daran was zu ändern.
Und da möchte ich nochmal drauf eingehen, weil dieser Satz, Einsamkeit macht krank, wir sagen den immer mal wieder so zwischendurch und irgendwie hat den auch jeder schon mal gehört, aber das ist ein Fakt. Also die Wissenschaft weiß, dass das so ist und dass auch zum Beispiel die Linderung oder Genesung auch von wirklich schweren Erkrankungen, wie zum Beispiel einer Krebserkrankung, auch maßgeblich dadurch beeinflusst werden, wie wir eingebettet sind und wie es uns auch psychisch und mental geht.
Ja, und das Verrückte ist genau, wie Sie sagen, es ist ein Fakt, es ist vielfach bewiesen, aber unser Gesundheitssystem setzt das überhaupt nicht um. Also wir müssten zum Beispiel Altersheime völlig anders planen, wenn wir das mit einbeziehen.
Und zwar schon die Gebäudestruktur muss anders geplant werden.
Also es gab da kürzlich auch so eine Studie gelesen, die Gesundheit von Altersheimbewohnern und die Sterblichkeit verglichen hat mit der Zahl der Besuche und Anrufe, die die bekommen. Also wie oft wird jemand besucht oder wie oft wird er angerufen, wie hoch ist seine Lebenserwartung. Es gab eine völlig klare Korrelation. Diejenigen, die häufiger angerufen oder besucht wurden, die hatten eine höhere Lebenserwartung. Und das ist auch irgendwie verständlich. Jemand, der keinen Kontakt mehr hat, um den sich niemand kümmert, der das Gefühl hat, ich bin doch gar nicht wichtig, für mich interessiert sich niemand, dass der das Gefühl hat, mein Leben ist auch nicht mehr relevant oder wertvoll. Das, ich glaube, das kann man sehr gut nachvollziehen. Und wenn sich diese Erkenntnisse wirklich durchsetzen würden, dann würden auch unsere Kliniken anders aussehen, dann würde auch der Kontakt mit dem Arzt anders aussehen. Ja, wir verschreiben heute Pillen und so weiter, aber diesen Faktor haben wir eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Und das ist tatsächlich ein der wichtigste Teil vom Sinn des Lebens, also nichts weniger als das. Die Schweizer Psychoonkologin Sabine Lenz hat in ihrem wunderbaren Buch Die Fähigkeit zu sterben von Gesprächen erzählt, die sie, weil das ja ihre Aufgabe ist als Psychologin, mit schwerkranken Menschen zu sprechen. Und da war mal eine, die hat sie immer sehr herausgefordert und so gesagt, warum soll ich überhaupt noch weiterleben, wenn ich doch sowieso irgendwann jetzt bald sterbe und so weiter. Und dann hat sie zu ihr gesagt, solange es noch etwas gibt, was sie gerne mit einem anderen Lebewesen teilen möchten, mit einem Tier, einem Menschen, einem Baum, was auch immer, so lange ist es Zeit, noch hier zu sein. Mhm. Wenn sie nichts mehr haben, was sie mit irgendeinem anderen Lebewesen oder belebten Wesen teilen möchten, dann können sie gehen. Und das fand ich eine der schönsten Beschreibungen vom Sinn des Lebens, dass wir hier sind, um die wesentlichen Dinge unseres Lebens miteinander zu teilen. Und eigentlich weiß das jeder.
Ja, das ist der Punkt. Eigentlich wissen wir es ja alle. Also wenn Sie mal gucken, warum machen Sie Dinge? Warum wollen Sie Erfolg haben zum Beispiel? Man will Erfolg haben, weil man dann damit rechnet, dass ein andere Menschen toll finden, dass man irgendwie gute Beziehungen zu anderen hat. Ja, also fast alles, was wir tun, ob wir Mode anziehen, welchen Beruf wir ausüben, den tun wir auf die Resonanz von anderen Menschen hin. Deswegen hängen wir ja auch so viel am Handy, weil Handy bedeutet auch Resonanz mit anderen. Ja, wie viel Likes bekomme ich und wie viel andere Menschen gucken meine Instagram-Fotos und so weiter. Ja, da geht es immer um den Kontakt zu den anderen. Also eigentlich ist das, wissen wir das alle, aber komischerweise verdrängen wir das oder machen uns das nicht bewusst. Das ist irgendwie so, das ist so eine Selbstverständlichkeit, dass es keiner wahrnimmt.
Na, ich glaube nicht. Es hat schon auch mit dieser großen Erzählung über das Individuum zu tun, die wir uns angewöhnt haben. Das Individuum ist wirklich der größte Exportschlager unserer jüngsten Kulturgeschichte, dass wir glauben, wir seien zu 100% individuell und im Grunde genommen unabhängig von allen anderen. Und das ist einerseits war das wichtig, diese Erzählung zu generieren, weil wir so erst die Wertschätzung für das Individuum bekommen haben. Die gab es nicht so und die gibt es nicht in allen Kulturen einfach so. Und es gab lange Zeiten, da war das Individuum gar nichts wert. Ja, deshalb hat man beispielsweise nur Bilder von Heiligen gemalt, aber nicht Bilder von einfachen Menschen. Und dass wir diese Wertschätzung des Individuums und damit auch die Menschenrechte und die Würde des Menschen, die wir so hoch schätzen, dass der erste Satz unserer Verfassung ja heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar, das ist der Wert dieser Geschichte gewesen. Und jetzt ist es aber wieder Zeit zu begreifen, dass das nur ein Teil der Angelegenheit ist und dass ein anderer Teil der Angelegenheit ist, eben, dass wir Gemeinschaftswesen sind.
Und wir sind, was wir auch seit den 1950er Jahren wissen, dank John Bowlby, Bindung ist unser biologisches Primärbedürfnis. Und das bleibt unser Leben lang so. Ja. Wir glauben immer, das betrifft nur Babys oder kleine Kinder, aber auch Sie und mich, wie wir hier als erwachsene Menschen sitzen, unser biologisches Primärbedürfnis ist die Bindung.
Und ja, dieses, ich würde eher sagen, die Beziehung zu anderen. Bindung hat sowas, da denkt man gleich an Abhängigkeiten und Mutter.
Ja, es ist die Bindungstheorie. Also ja, ja. Er hat nicht von Beziehungstheorie gesprochen, aber also biologisch würde man wahrscheinlich eher von Bindung sprechen.
Ja,
aber
übrigens nicht nur von uns, da sind wir wieder bei den Atomen. Das ist auch das Primärbedürfnis von Atomen, sich zu binden. Es gibt einen wunderbaren.
Wirklich?
Ja, es gibt einen wunderbaren Krimi, der heißt Die Sehnsucht der Atome. Und da schafft der Kommissar permanent diese Verbindungen zur Quantenphysik.
Naja. Also um nochmal den ganz großen Bogen zu schlagen, nur deshalb gibt es überhaupt das Leben auf der Erde,
genau. Ja.
Weil sich Atome verbunden haben zu Molekülen, zu größeren Molekülen und so weiter. Also dieser Drang, sich zu immer neuen Strukturen zu verbinden, das ist das, was das Leben ausmacht. Also die Atome haben ja nicht am Anfang des Universums gesagt, super, dass wir da sind, so jetzt macht jeder sein eigenes Ding, sondern die haben angefangen zusammenzuarbeiten. Das scheint das Grundprinzip des Lebens zu sein.
Das wichtigste Grundprinzip des Lebens.
Und das gilt natürlich für uns als Menschen ganz genauso.
Jetzt haben wir ja in den letzten 4 Jahren, und das hat ja auch viele, viele tolle Vorteile, wir könnten gar nicht hier so easy miteinander reden, obwohl wir 650 Kilometer voneinander getrennt sind und man hat das Gefühl, wir sitzen im selben Raum. Das heißt, die Entwicklung der Digitalisierung, besonders in den letzten 4 Jahren, hat uns viele Vorteile gebracht. Und da schreiben Sie auch drüber, Herr Schnabel. Dennoch, glauben Sie, dass die digitale Welt jemals die analoge Berührung und Begegnung zwischen Menschen ersetzen kann?
Nein, nicht ersetzen, aber erweitern,
ergänzen.
Ja, das ist der Punkt. Also ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einer Paartherapeutin aus Heidelberg und da mit der habe ich über die Frage gesprochen, es gibt ja auch Online-Therapien, Psychotherapien, die sie online machen können. Wie wirkungsvoll sind die? Und da sagte die einen guten Satz, sie sagte, die sind sehr wirkungsvoll, wenn sie auch reale Begegnungen mit dem Therapeuten haben. Also sie müssen sozusagen erstmal auf einer analogen Ebene eine menschliche Beziehung herstellen. Und wenn Sie die haben, dann können Sie das auch digital fortsetzen. Also wenn Sie wissen, wie tickt dieser Mensch und wie verhält sich der und so weiter. Und den Aufbau dieser Beziehung, das schaffen Sie in der realen Begegnung sehr viel schneller, sehr viel leichter, weil da alle Sinne beteiligt sind. Ja, wenn wir uns digital sehen, dann haben wir nur den Sehsinn oder vielleicht auch den Hörsinn. Ich rieche sie nicht und so weiter. Da entgeht mir ganz vieles und all das ist in der realen Begegnung viel stärker. Und das sind ja häufig Dinge, deren sie sich gar nicht bewusst werden, die aber man sagt dann immer, da zwischen denen stimmt die Chemie oder die Chemie stimmt nicht. Ja, das sind ja Dinge, die sozusagen unter der Schwelle des Bewusstseins ablaufen.
Das ist die Körperintelligenz, die da auch mitspielt.
Genau, also wie hält sich jemand, wie bewegt sich jemand, was für einen Eindruck macht der mir? Wir analysieren da ganz viele Signale. Und also insofern, beides ist hilfreich, also natürlich ist das eine wunderbare Erweiterung, diese digitalen Medien, aber wir sollten darüber nicht das Analoge vergessen. Wir haben das übrigens bei uns in der Redaktion hier in der Zeit auch festgestellt. Einerseits in dieser ganzen Corona-Zeit haben wir vieles ins Homeoffice verlegt und so organisatorische Absprachen, die gingen sehr gut über das digitale Format. Aber was wir nach einiger Zeit auch gemerkt haben, um gemeinsam auf neue originelle Ideen zu kommen, das funktioniert nicht so gut. Da müssen Sie zusammensitzen, da müssen Sie irgendwie miteinander diskutieren oder das berühmte Gespräch an der Kaffeemaschine.
Und es muss auch mal nach Kaffee riechen. Also das ist
nicht nur Emojis. Ja, also das haben wir wirklich festgestellt, dass wir auch diese körperliche Begegnung brauchen, um gemeinsam uns zu anderen Ideen anzuregen und nicht immer so in derselben Soße zu schwimmen.
Und gleichzeitig ist da dieses Potenzial, im Grunde genommen ist das Medium, ja, das uns diese Verbundenheit am krassesten spiegelt. Es gibt eine wunderbare Anekdote aus dem Beginn der sozialen Medien. Das war 2003 und damals war das Medium noch, das hieß MySpace, das kennt heute niemand mehr.
Ich hatte auch einen Account.
Und da gab es einen jungen Mann. Der hieß Sammy Kamkar und dieser Sammy konnte so ein bisschen programmieren. Der war, weiß ich nicht, 19, glaube ich, also noch sehr jung. Er konnte nur so ein mini bisschen programmieren und er hat sich einen Scherz ausgedacht und hat so einen kleinen Virus programmiert. Und jeder, der mit seiner Seite in Kontakt kam, der kam den auf seine Seite und dann stand dann unten, Sammy is my hero. Und also Sammy ist mein Held und mit Bildchen von Sammy daneben. Und er hat sich wahnsinnig gefreut, nach ein paar Stunden reingeguckt, hatten schon einige hundert Leute sich infiziert. Und nach einem weiteren paar Stunden einige tausend Leute. Und hat er sich nochmal gefreut. Und nach etwa 20 Stunden hatte er 1 Million Leute infiziert. Und dann hat er es mit der Angst zu tun gekriegt, weil er dachte, uiuiui, da ist mein Bild und mein Name. Das könnte Konsequenzen
nicht so schlau
haben. Und dann ist er ganz schnell auf seine Seite gegangen und hat dieses Virus wieder gelöscht. Und was dann passiert ist, damit hat niemand gerechnet. Dann ist die gesamte Infrastruktur zusammengebrochen, weil er in der Zwischenzeit schon so viele Menschen erreicht hatte, dass das Netzwerk, und damals waren solche Netze noch nicht geschützt, weil man das sich nicht bewusst gemacht hat, wie eng wir verbunden sind.
Ja, das ist dieser Wellenaspekt, von dem wir vorher
sprachen. Genau, und das ist dieses Gesetz der kleinen Welt. Es hatte dann tatsächlich Konsequenzen. Der arme Sammy musste, glaube ich, 20.000 Sozialstunden ableisten. Also Oha. Es war auf jeden Fall eine unglaubliche Menge. Ich weiß nicht, ob die Zahl genau stimmt, aber er hat und er durfte zwei oder drei Jahre nicht ins Internet. Ich glaube nicht, dass er sich dran gehalten hat, weil er ist heute immer noch ein Hacker und er gehört heute zu den Guten. Aber die Sozialstunden, die scheinen also was genützt zu haben, denn er gehört heute zu den Guten.
Er ist geläutert.
Uns auf Sicherheitslücken aufmerksam macht, bevor sie Schaden anrichten können. Mhm. Aber das ist für mich eine der schönsten Geschichten, weil die das Gesetz der kleinen Welt, also wie alles mit allem verbunden ist in sozialen Netzwerken, so schön illustriert.
Ja, es hat halt alles auch immer zwei Seiten, ne? Eine helle und eine gute. Es gibt nicht nur das eine oder das andere.
Nein.
Was mich total berührt hat, deswegen würde ich über diese Geschichte noch gerne mit Ihnen sprechen. Das hatte ich ja schon in unserer Quantenphysik-Folge einmal kurz erwähnt, da hat es natürlich nur thematisch überhaupt nicht reingepasst. Das ist dieses Phänomen mit den anonymen Alkoholikern.
Ja.
Dass Menschen, die Verbundenheit finden in den Gruppen der AA, also auch belegt mehr Erfolg haben in ihrer Nüchternheit bezogen auf das weitere Leben nach dem Entzug und nach der Entgiftung, ja, als diejenigen, die in eine Einzelpsychotherapie gehen. Ja. Das finde ich den Knaller.
Das ist auch der Knaller und das zeigt wieder die Wirksamkeit dieses Faktors soziale Verbundenheit, von dem wir vorher gesprochen haben. Das Irre ist ja, dass ich war auch mal in so einer Gruppe zu Recherchezwecken, wollte mir das mal angucken, was machen die eigentlich? Und das Interessante ist, dass die sich ja nicht gegenseitig therapieren oder sich Tipps geben oder sagen, mach es so oder mach es so, sondern das Einzige, was die im Prinzip machen, ist, sich gegenseitig von ihren Erfahrungen zu erzählen. Und da passieren natürlich zwei Dinge, dass sie als Alkoholiker, sie merken, sie sind damit nicht allein. Sie sind nicht der Einzige oder die Einzige, die das Problem hat. Andere haben dasselbe Problem oder haben es noch extremer. Also ich habe da Geschichten gehört, wirklich irre. Ja. Also schon mal dieser Aspekt, ich bin nicht der Einzige, andere haben das auch und andere haben es auch geschafft, damit umzugehen. Dieser Vorbildcharakter ist enorm stark, ja. Und dann auch zu wissen, wenn ich ein Problem habe, kann ich da hingehen und mit denen drüber reden und niemand wird mich beurteilen oder schlecht angucken oder so etwas. Ja, das ist ja auch für solche, also Alkoholismus ist ja eine Krankheit, aber wenn Sie in der Öffentlichkeit sagen, ich bin Alkoholiker, dann schaut man sich gleich an, als ob Sie irgendwie so kurz vor der Obdachlosigkeit stehen. Und das ist extrem schlecht angesehen, obwohl das die Droge unserer Gesellschaft ist. Also Sie müssen das in der Öffentlichkeit eher verstecken. Und wenn Sie das plötzlich so einen Rahmen haben, wo es völlig selbstverständlich ist, das auszusprechen, wo Sie niemand schräg anguckt, auch das hat einen richtig heilsamen Charakter. Und natürlich auch, es gibt ja einen gewissen positiven Gruppendruck, weil sie jede Woche haben sie diese Sitzung. Und sie wissen genau, wenn sie jetzt irgendwie rückfällig werden, dann müssen sie das nächstes Mal erzählen. Ja, also auch das hat eine Wirkung. Ja, und so eine Einzeltherapie, die läuft über eine gewisse Zeit und dann ist die zu Ende, nach, was weiß ich, 1,5, 2 Jahren. Und diese Gruppen, die da gehen, können sie lebenslang reingehen. Und das machen viele auch. Ja, also, dass die da irgendwie permanent sozusagen bei der Stange bleiben, weil das Erlebnis ist, was sie unterstützt, was ihnen Kraft gibt und was sie dann wieder durchhalten lässt bis zur nächsten Woche. Obwohl das keine Ärzte sind und das ist das Erstaunliche.
Ich finde auch tatsächlich, dass man sich da ein Vorbild nehmen könnte, dieses Dinge aussprechen zu dürfen, ohne dafür verurteilt zu werden, dass das schon einen reinigenden Aspekt hat übrigens auch eine, so organisiert die Kogi ihr Rechtssystem, dass alles ausgesprochen wird, aber niemand dafür bestraft wird. Und nun kann man sagen, um Himmels Willen, das geht auch nicht in einer Gesellschaft, die so eingeübt ist, wie wir uns eingeübt haben. Aber wir können Inseln schaffen, in denen das möglich ist und dann dadurch enorm positive Entwicklungen in Gang setzen.
Ja, und auch festzustellen, ich glaube, auch das ist ein Punkt, dass man kein abgetrenntes Individuum ist, da sind wir wieder bei diesem Punkt, sondern dass wir Berührungspunkte zu den anderen haben und dass wir eine gemeinsame Geschichte haben und dass wir vielleicht auch unter gemeinsamen Problemen leiden. Also niemand wird ja, wie soll ich sagen, aus freien Stücken zum Alkoholiker. Es gibt ja auch Bedingungen in unserer Gesellschaft, die dazu führen, dass Menschen sozusagen in diese Abhängigkeit geraten. Und das auch zu sehen, ja, also auch zu merken, also das ist nicht nur mein individuelles Problem. Es gibt auch einen gesellschaftlichen Aspekt. Auch das hilft natürlich, ja, weil wir sonst laden wir uns ja die ganze Verantwortung auf die eigenen Schultern. Ja, wir sind allein schuld oder wir sind alleine verantwortlich und das kann einen regelrecht niederdrücken. Und da festzustellen,
es gibt da systemische Elemente und genau. Es gibt immer ein Netzwerk von, niemand ist alleine an irgendwas schuld, das ist einfach so. Ne? Wir sind immer...
Wir erzählen uns gerne die Geschichten.
Ja, aber also, wir sind von Anfang an Beziehungswesen und wir könnten keine 3 Wochen alleine überleben. Und das hat eben diese gute Seite, ja, wir sind von Anfang an, werden wir in Gemeinschaft reingeboren. Es gibt uns gar nicht als Einzelne. Wir haben noch nie als Einzelne existiert. Das bedeutet aber auch, dass wir Dinge übernehmen, die schon vor uns da waren. Ja, wir fallen in eine ganze Welt hinein und jeder hat dann eine bestimmte Zeitspanne, um mit dieser Welt, in die er oder sie hineingefallen ist, zu arbeiten. Und wir sind nicht für alles verantwortlich.
Aber das ist so eine klassische Erzählung, das ist vielleicht sogar der klassische Mythos unserer Zeit. In jedem Hollywood-Film, in ganz vielen Romanen, Zeitungsartikeln, es geht immer um den einzelnen Helden, ja, also den einzelnen Schwarzenegger, der die Welt rettet. Und das ist so ein Narrativ, das ganz tief in uns drin sitzt. Schauen Sie sich mal die...
Siegfried, ne? Also es fängt ja früh an.
Ja, oder auch die klassische Politikberichterstattung. Es wird ganz häufig auf einzelne Personen fokussiert. Was denkt Scholz? Was macht Lindner? Ja, als ob es diese einzelnen Personen wären, die etwas entscheiden. Dass die in einem extremen Beziehungsgeflecht stehen, dass die für eine ganze Partei stehen oder für eine Regierung und dass die nie im luftleeren Raum agieren, sondern immer Ausdruck sind eines ganzen Systems. Ja. Das findet sich in diesen Texten sehr selten, weil das natürlich auch komplexer zu beschreiben ist. Es ist viel einfacher, so auf eine Person zu fokussieren, was aber völlig hanebüchen ist, weil sich ja die Ausrichtung der eigenen einzelnen Person unheimlich verändert, je nachdem, in welchem Umfeld sie ist. Also wenn Sie jemanden nehmen wie Kevin Kühnert, als er Juso-Vorsitzender war, da hat er gegen den Kapitalismus gewettert. Ja. Jetzt ist er Generalsekretär der SPD, jetzt hört man solche Töne nicht mehr. Mhm. Jetzt kann man sich fragen, ja, hat sich Kühnert verändert? Nein, er ist natürlich
in einem anderen System. Vorher,
aber er ist in einem anderen Kontext. Ja. Mhm. Und der wird aber ganz selten überhaupt nur mitgedacht.
Und ich finde es wichtig, an der Stelle auch klar zu haben, dass jede und jeder wird ja in eine spezielle Lebenssituation geworfen, die sehr unterschiedlich anspruchsvoll ist. Und wenn jemand, der in eine schwierige Situation ja hineingeboren wird, nur eine Kleinigkeit in sich verändert, dann verändert er oder sie etwas an diesem ganzen System. Ja, zum Beispiel in eine von Gewalt geprägte Umgebung, etwas mehr Frieden in sich zu kultivieren, dann habe ich was für die Geschichte der Menschheit getan, auch wenn das kein anderer sieht. Ja, ein ganz, ganz kleiner Schritt der Veränderung hat immer etwas für die Geschichte der Menschheit getan. Und das muss man sich klar machen in einer Welt, die immer nur so auf Show und gut aussehen und wer ganz oben zu stehen scheint, getrimmt ist.
Das ist wirklich so bemerkenswert, weil das können Sie beide nicht wissen und ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht. In meiner letzten Folge habe ich mit einer systemischen Therapeutin gesprochen. Über die Systemik.
Ah, okay, ja.
Und die hat jetzt genau das, also es ist so witzig, dass diese beiden Folgen auch zeitlich so nah beieinander liegen, weil wir genau darüber sprechen.
Okay.
Ja. Und dann teile ich noch eine persönliche Geschichte mit Ihnen beiden, die Sie wahrscheinlich auch nicht wissen. Ich habe, die das aber total belegt, nochmal, was Sie gerade gesagt haben bezüglich dieser heilsamen Kraft von Verbundenheit und festzustellen, ich bin nicht alleine und das ist nicht meine Schuld. Ich habe Ende 23 nämlich auch ein Buch geschrieben und veröffentlicht. Und in diesem Buch erzähle ich von meiner traumatischen Kindheit und von den Folgen von Komplextrauma, die sich durch mein ganzes Leben gezogen haben. Und ich wusste aber nicht, dass es Traumafolgen sind, weil es diese Diagnose komplexe posttraumatische Belastungsstörung noch nicht gab. Die gibt es ja erst seit Anfang 22. Und was ich da erfahren habe an Feedback von Menschen, was mich jeden Tag E-Mails erreichen von Menschen, das können sie sich nicht vorstellen. Und der Tenor ist immer der gleiche, nämlich ich danke dir so sehr von ganzem Herzen. Jetzt wird mir klar, ich bin gar nicht alleine.
Ja, ja.
Und mit mir ist auch alles in Ordnung.
Genau, ja, das ist der Punkt.
Das ist genau das der Punkt.
Das ist echt irre schön.
Man denkt ja auch, also gerade Kinder denken ja sehr oft, es ist ihre Schuld, wenn irgendwas schief läuft. Wenn sich die Eltern trennen, dann sind sie schuld. Das ist ja so ein ganz tiefes Ding. Und natürlich, wenn man so eine traumatische Erfahrung hat, denkt man auch automatisch, es ist meine Schuld. Und dann plötzlich festzustellen, nee, es ist nicht meine persönliche Schuld. Ich bin da zufällig in Umstände reingeraten, für die ich nichts konnte und so weiter. Das verändert den Blick auf die ganze Sache.
Und dann eben zu wissen, wie schwer es ist, da was in sich zu verwandeln und wie jeder winzige Schritt ein großer Schritt für die Menschheit ist. Das ist wirklich wichtig, sich das klar zu machen, dass man es nie nur für sich tut. Man tut es immer auch für alle anderen mit, die einen ja auch damit reingebracht haben. Ne? Das ist ja so. Und jeder muss nur das tun, was er oder sie kann.
Ja.
Nicht mehr und nicht weniger.
Ja, darüber habe ich mit der systemischen Therapeutin gesprochen, weil ich festgestellt habe, und da treffen sich natürlich dann die Quantenphysik und die Verbundenheit und die Systemik, was sich auch bei meiner Mutter verändert hat. Obwohl ich gar nichts gemacht habe an meiner Mutter.
Wow.
Es ist wirklich hochfaszinierend.
Ja, ich glaube, es ist ja so, dass wir häufig aus Gewohnheit handeln. Wir handeln fast reflexhaft. Also wir bedienen die Gewohnheiten, die wir gelernt haben, und bedienen immer wieder dasselbe Muster. Und das sind oft sehr starre, starke, gewohnheitsmäßig verankerte Muster. Und es ist oft sehr schwer, die zu verändern. Mhm. Aber wenn man anfängt, diese Muster zu verändern, auch nur an einer kleinen Stelle, so wie Nathalie das sagte, dann verändert sich plötzlich
der Resonanzraum, der ganze
dann,
Raum.
Dann verändert sich sehr, sehr viel, weil dann plötzlich dieses Muster nicht immer wieder reproduziert wird, sondern das bricht so auf mal an einer Stelle und dann kann alles Mögliche passieren.
Mhm. Und das Irre ist für mich, dass es sogar Muster in Gedanken sein können, ja, die wir gar nicht jetzt sagen, ich habe doch gar nichts getan oder so. Aber auch wir sind in einer so materialistischen Gesellschaft, dass wir glauben, nur was man anfassen kann, ist real. Aber Gedanken sind extrem real und die wirken auf den Körper und der Körper wirkt wiederum auf andere Körper und wirkt es sich.
Vielleicht haben
Mutter
Sie
auch
unbewusst etwas anders mit Ihrer Mutter gesprochen als vorher.
Auf jeden Fall.
Und das hat die gemerkt und ohne dass Sie das ausgesprochen haben, ist da was passiert.
Ja, sie hat, also ich bin ja 73 geboren, das heißt meine Eltern, die typischen Kriegs- und Nachkriegskinder, und diese Generation hat natürlich einfach wahnsinnig viel mitbekommen, auch epigenetisch aus zwei Weltkriegen. Und sie hat in meinem Buch ein Kapitel geschrieben über ihre Kindheit.
Wow.
Ah,
und ich glaube, was passiert ist, auch innerhalb des Systems, ist, dass wir haben ineinander das Trauma des anderen erkannt. Also wir haben uns im anderen erkannt.
Fantastisch.
Und haben festgestellt, deine Wunden sind wie meine.
Oh, wie schön.
Ja.
Und das würde ich mir auch so für die Welt wünschen.
Ja, das würde ich mir auch wünschen.
Das ist genau der Punkt, um den es geht, festzustellen, es ist nicht die Schuld des Einzelnen, sondern das System dahinter zu sehen, das Umfeld, in das der reingeraten ist und das ihn dazu gebracht hat, so zu handeln, wie er handelt. Weil wenn wir das sehen, dann kann man sehr viel verständnisvoller miteinander umgehen.
Auch, dass diese dass diese Erfahrungen von Schmerz und Verlust und verlassen werden und Gewalt, das sind auch Urmenschheitserfahrungen, die sind universell. Und so unterschiedlich wir sein mögen, wir ähneln uns darin, dass jede und jeder die auf ihre und seine Art erfährt. Und wenn wir das teilen, dann ändert sich eigentlich alles.
Mhm. Das wäre jetzt eigentlich so ein schönes Schlusswort. Aber ich möchte eigentlich, wir finden aber hinten raus noch einen positiven Ausstieg, da bin ich ganz sicher. Ich möchte trotzdem nur, weil ich es auch wichtig finde und ich finde es natürlich auch hochinteressant, doch noch mal einen kleinen Ausflug machen in die Schattenseite von Verbundenheit, weil auch die hat es ja, ja in der Geschichte immer wieder gegeben. Ja. Egal ob im alten Rom, wo Tausende von Römern im Kolosseum saßen und zu den Löwen gebrüllt haben, egal ob wir uns zwischen 33 und 45 in unserem Land befinden. Also sprich, die Masse hat natürlich auch das Potenzial, eine Energie zu kreieren, die unendlich zerstörerisch sein kann.
Absolut. Ja. Und ich glaube, gerade in Deutschland sind wir da ganz besonders, wie soll ich sagen, traumatisiert, was das angeht.
Auf jeden Fall.
Es gibt auch, glaube ich, eine sehr tief sitzende Abwehr oder Skepsis gegenüber allem, was so mit Gemeinschaft und Verbundenheit daherkommt, weil wir eben zwischen 33 und 45 die Erfahrung gemacht haben, wie sehr das auch missbraucht wurde, ja, die gesunde Volksgemeinschaft und so weiter. Und das ist ja auch ein Anliegen meines Buches, dass ich versuche klarzumachen, dass wir eben eine andere Form von Gemeinschaft oder von Gemeinsinn brauchen, eben nicht eine, die auf Zwangsmaßnahmen und Kollektivierung beruht, wo alle sozusagen in dieselbe Richtung gehen müssen, sondern, so wie wir das beschrieben haben, eine, die auf der Anerkennung der Differenzen und der Vielfalt beruht. Also die Nazis haben ja alles aussortiert, was nicht ganz ihrer Linie entsprach. Ja, und das ist eigentlich das Gegenteil dessen, worum es mir geht mit dem Gemeinsinn, mit dem Common Sense. Also Gemeinsinn, im Deutschen gibt es, glaube ich, kein wirklich gutes Wort dafür, weil Gemeinsinn, da denkt man automatisch an Suppenküche für die Armen und man hilft der Oma über die Straße.
Das hat ja was von Ehrenamt irgendwie auch.
Hat sowas von Ehrenamt, hat sowas Moralisches. Und den englischen Begriff Common Sense, den wir auch schon genannt haben, der passt viel besser, weil Common Sense hat ja so eine Doppelbedeutung. Einerseits bedeutet es Sinn für die Gemeinschaft, aber eben auch gesunder Menschenverstand. Mhm. Und diese beiden Aspekte, also gehört zum gesunden Menschenverstand, einen Sinn dafür zu haben, wie ich in die Gemeinschaft eingebettet bin, was ich ihr geben kann, wie ich von ihr beeinflusst werde und so weiter.
Diesen Begriff hat übrigens schon die Philosophin Hannah Arendt Mitte des 20. Jahrhunderts eingeführt. Sie hat wirklich diesen Begriff Common Sense verwendet, als Gemeinsinn für das Gemeinschaftliche in uns. Und gleichzeitig hat sie gesagt, es gibt den Menschen der Moderne immer nur im Plural. Ja, deshalb haben wir es dauernd mit diesen unterschiedlichen Meinungen und Ansichten zu tun. Aber gerade deshalb müssen wir uns diesen Common Sense bewahren, damit wir gemeinsam zu wesentlichen Entscheidungen kommen können. Und das bedeutet eben nicht, seine Individualität aufzugeben, sondern in Kontakt zu bleiben.
Mhm. Das wäre sonst Konformismus.
Genau.
Ich glaube, es ist wichtig.
Das ist das, wovor wir alle Angst haben.
Genau. Und es ist aber wichtig, diese Seiten auch zu sehen, also die dunklen Seiten in den Blick zu nehmen, weil nur dann, wenn wir uns dessen bewusst sind, welche Gefahren da lauern, dann können wir auch gut damit umgehen. Ja, das ist wie wenn Sie eine Bergwanderung machen, wenn Sie nicht wissen, wo Sie abstürzen können, dann wird's wirklich gefährlich. Ja, aber in dem Moment, wo man die Gefahren sieht, kann man auch anders damit umgehen. Und deshalb ist ein ganzes Kapitel in meinem Buch ja mit diesen Gefahren gewidmet, weil wir uns dessen häufig nicht bewusst sind, welche Mechanismen da wirken, zum Beispiel in den sozialen Netzwerken, wenn Fake News verbreitet werden. Das sind dann häufig diese unbewussten Effekte, dass man sich beeinflussen lässt von anderen, von Freunden, dass man Dinge weiterverteilt und dadurch eine ganz ungute Dynamik in Gang setzt. Und das darüber sich klar zu sein, ja, dass eben diese extreme Verbundenheit, die wir haben, auch immer die Gefahr birgt, dass wir reflexhaft das machen, was andere machen, ohne nachzudenken, ja, und sich immer wieder klar zu werden, dieses Spiel zwischen innen und außen, will ich das überhaupt, will ich da mitmachen oder folge ich jetzt einfach unkritisch irgendeinem Mainstream, dem ich aber eigentlich gar nicht folgen will.
Und das bedeutet aber auch, dass man dran arbeiten muss. Es gibt diese Facebook-Studie von 2011, da haben die eine kleine Manipulation vorgenommen und haben eine große Menge von Nutzerinnen und Nutzern ihren Feed leicht verändert, sodass sie Die eine Hälfte hat ein bisschen mehr positive Nachrichten gesehen, als ihr eigener Feed das vorgegeben hätte. Also das ist, der Feed ist ja immer der Algorithmus, der vorgibt, was ich zu sehen kriege. Und die anderen haben eine kleine Menge, wirklich eine Mini-Verschiebung mehr Negatives zu sehen bekommen. Und dann haben sie überprüft, was das für Folgen hat. Und die Folgen waren ganz einfach. Wer mehr Negatives liest, postet mehr Negatives. Wer mehr Positives liest, postet mehr Positives. Und die Verschiebungen für den oder die einzelne waren minimal. Aber die Verschiebungen im Netzwerk sind dann eben riesig. Mhm. Und die sind stark kritisiert worden für diese Studie, weil sie die Leute natürlich nicht vorher informiert hatten, dass sie manipulieren.
Passt ja gar nicht zu Zuckerberg.
aber das hat deutlich gemacht, wie enorm meine Haltung über das entscheidet, ja, wie ich dann und an Haltung muss man arbeiten. Ich sage immer, Haltung ist sowas wie ein automatisiertes Wertebewusstsein. Und das bedeutet, ich muss so oft nach meinen eigenen Werten gehandelt haben, dass sich die automatisieren, dass ich nicht in jedem Moment nachdenken muss, will ich das jetzt posten oder nicht, weil es geht alles so schnell. Ich muss das in mir so festigen, dass ich sozusagen automatisch nach meinen Werten handle, eben beispielsweise freundlich bin und nicht irgendwie rausplatze mit irgendeiner Wut oder so.
Den einfach die Kette weiterzutragen, den Reflex, wenn mich jemand anpumpt, dann genauso zu reagieren, reflexhaft. Und ich glaube deswegen, um diese Werte zu entwickeln, also sagen wir mal, seine eigene Position zu finden, sind auch Zeiten des Alleinseins, glaube ich, ganz wichtig. Also wo ich nicht auf das reagiere, was von außen kommt, sondern wo ich wirklich mal nur mit mir selbst zu tun habe. Und deswegen sind wir wieder bei diesem Bild, einatmen, ausatmen. Also um in einer Gemeinschaft gut handeln zu können, muss ich auch es in der Lage sein, längere Zeit alleine zu sein. Und alleine heißt jetzt nicht, irgendwo mit dem Handy zu sitzen und permanent irgendwelche Leute anzuschreiben, sondern wirklich mit mir selbst sozusagen mir selbst zu begegnen und nicht zu erschrecken, wie es
auch die Frage zu stellen, wie möchte ich denn gerne sein? Wir sind Möglichkeitswesen, wir haben die Chance, so zu sein, wie wir das möchten. Und dafür muss ich mir aber die Zeit nehmen, mich zu fragen, wie möchte ich denn gerne sein? Wie möchte ich am Ende mal auf mein Leben zurückblicken? Ja, wie kann ich dann mit mir einverstanden sein, wenn ich zurückblicke?
Weil sonst folgen wir einfach nur dem Muster, was die Gesellschaft vorgibt. Und häufig ist ein Weg, da rauszukommen, ist, wenn man wirklich eine traumatische Erfahrung macht oder so.
Oder ja, leider scheint das so zu sein.
Also, weil dann ist die Notwendigkeit da, sich damit auseinanderzusetzen. Und jemand, der sozusagen nie wirklich mal an die Grenzen kommt oder nie wirklich so eine existenzielle Krise hat, für den ist es sehr viel schwerer, überhaupt dieses Muster zu erkennen, in dem man sich da bewegt, weil das selbstverständlich ist und alle anderen machen es ebenso und so weiter. Und also manchmal sind es oft erst Krisen, die einen dazu bringen, dass man mal so einen Schritt zurücktritt und sagt, will ich das eigentlich genau so oder will ich nicht was anderes machen?
Das sind wirklich Wendepunkte. Also neulich habe ich diesen Film gesehen, wunderbaren, zwischen Desmond Tutu und dem Dalai Lama, Mission Joy. Und da sagt an einer Stelle Desmond Tutu zum Dalai Lama, der ja diese traumatischen auch Erfahrungen gemacht hat, sein Land verlassen zu müssen, sagte, wenn die Chinesen wüssten, was für ein Geschenk sie der Menschheit gemacht haben.
Als sie dich rausgeworfen haben.
Weil das eine noch viel Entwicklung zu so viel noch mehr Tiefe und in ihm hervorgebracht hat, genauso wie auch in Desmond Tutu, der auch diese traumatischen Erfahrungen in seiner Kindheit gemacht hat. Und beide haben das genutzt, um einen Wandel in sich in Gang zu bringen. Und oft ist es ohne solche Erfahrungen eben weniger gut möglich.
Dieser Wandel, der dann wieder andere unheimlich beeinflusst.
Genau.
Es gibt einen Song von Wir sind Helden, da gibt es die Liedzeile, die Verletzten sollen die Ärzte sein.
Ja.
Und das finde ich passt. Ja. Also ich denke da oft drüber nach über den Satz, weil ich auch die Erfahrung mache, dass häufig die Menschen, die Großes überwunden haben, dann genau damit in die Sichtbarkeit gehen und dann wiederum ihren Teil dazu beitragen und dann schließt sich der Kreis zur Verbundenheit, mehr Common Sense zu kreieren in der Welt und eher Friedensstifter zu sein.
Ja, weil die Verletzten auch wissen, wie es sich anfühlt, wenn man verletzt ist. Und das ist eine große ist ein großer Schatz, wenn man weiß, wie geht das jemand anders, der möglicherweise jetzt etwas erlebt, was ich vor Jahren erlebt habe, sich da einfühlen zu können. Also ich mache auch immer wieder die Erfahrung, dass Menschen, die solche Erfahrungen nicht machen, die können bestimmte Dinge einfach nicht beurteilen. Also die können die zwar kognitiv beurteilen, aber denen fehlt eine Art von realer Erfahrung, die auch eine Empathie erzeugt. Ja, und deswegen ist das eigentlich ein großer Schatz, wenn man es schafft, so eine Verletzung zu überwinden.
Mhm. Ja, wir brauchen die Erfahrung. Es reicht nicht, den Gedanken zu haben. Wir brauchen einfach die Erfahrung.
Nein. Ja, und manchmal braucht man auch einfach, muss man mal was ausprobieren. Wir kommen ja jetzt so langsam ans Ende. Ich wollte noch eine kleine Geschichte erzählen.
Gerne.
Weil wir jetzt so in sehr schweren Themen sind und Traumas und Krisen und Kriege und so weiter. Aber es geht ja auch im ganz Kleinen mit der Verbundenheit. Ich war letzte Woche, musste ich mit der Bahn fahren, mitten während des Bahnstreiks. Und der Zug war rappelvoll und im Waggon standen also die Menschen dann im Mittelgang. Und da war zunächst so eine Stimmung, es gab ein paar Leute, die hatten Platz reserviert und die saßen da so, das ist mein Platz, also jetzt, ich gehe hier nicht weg, kommt bloß nicht auf die Idee, mich hier zu verscheuchen. Und die anderen standen im Mittelgang und die hatten nur einfach das Pech, dass sie vielleicht eine Haltestelle später eingestiegen waren oder so. Und da waren zum Teil auch ältere Frauen, denen man ansah, also die haben es schwer, hier zu stehen. So. Und ich habe mir das eine Weile angeguckt, ich hatte einen Sitzplatz. Und dann bin ich irgendwann aufgestanden und habe relativ laut zu einer der älteren Frauen gesagt, wollen Sie sich mal hinsetzen hier? Ja, ich kann auch mal eine Weile stehen und dann wechseln wir wieder ab. Und dann kam der Nächste und hat sich da ein Beispiel genommen. Da stand der Nächste auf und hat gesagt, ja. Und leider hat nicht der ganze Wagen mitgemacht, ja, aber es haben doch eine ganze Reihe mitgemacht. Also was ich damit sagen will, ist, man kann durch ein Verhalten auch andere anstecken. Und wenn manchmal braucht es nur einen, der irgendwie eine Handlung vormacht, damit andere auch den Mut haben. Und dann kann so eine richtige Lawine in Gang kommen. Und letztendlich hatten alle eine gute Fahrt, weil jeder auf dieser 6- bis 8-stündigen Fahrt, jeder stand mal vielleicht eine Stunde, aber in der anderen Zeit hatten alle immer permanenten Sitzplatz. Also eigentlich sozusagen eine Art von, wir helfen uns da gegenseitig, die dann übrigens auch gute Stimmung gemacht hat, weil man kam dann auch miteinander ins Gespräch mit den Menschen, denen man da den Sitzplatz. Also ich hatte da ein völlig irres Gespräch mit einem Menschen, der kam aus, sagte, ja, wissen Sie, wir kommen ja aus Kanada, von so einer ganz einsamen Insel in Kanada. Wir sind schon seit 3 Tagen unterwegs. Und dann erzählte er mir seine ganze Odyssee. Und also es war eine völlig irre Geschichte. Also ich habe letztendlich davon profitiert, aber ich erzähle das deshalb, um klarzumachen, also es geht nicht immer darum, gleich die ganze Welt und die Gesellschaft zu verändern. Oft sind es so kleine Schritte, die dann aber andere Leute anregen, ebenfalls einen Schritt zu gehen und dann kann was Größeres passieren.
Hier müssen wir Gandhi zitieren zum Schluss. Be the change you want to see in this world.
Genau so.
Es war wie immer ein großes Vergnügen, mit Ihnen beiden zu sprechen, Natalie Knapp und Ulrich Schnabel. Nächste Woche ein Thema, das auch Ihre Herzen erwärmen wird. Ich weiß es. Ich spreche nämlich mit dem bekannten Neurowissenschaftler und Psychiater Dr. Volker Busch über das Potenzial von Ungewissheit.
Genau.
Denn dazu. Im Unbekannten und im Ungewissen passieren ja häufig, wie wir wissen, die tollsten Sachen.
Ja,
absolut. Ne?
Auch wenn man sie nicht immer sofort erkennt. Manchmal braucht
so ist es. Ich danke Ihnen von Herzen. Ich freue mich aufs nächste Gespräch und schicke ganz, ganz liebe Grüße.
Grüße zurück.
Wir bleiben verbunden.
Wir bleiben verbunden.
In Verbindung, genau das. Alles klar. Danke Tschüss. Sehr.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.